Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Du-Folge mit meinem allerliebsten Jörgi Jörg, den ich bei mir vor der Kamera habe. Für die, die sich später dann die Reels anschauen, die wissen, dass wir gerade nicht nur dieselbe Frisur tragen. Nein, es hat mich auch ein anderer Punkt mit dem Jörg verbunden. Ich war vor einigen Tagen am Weg zum Flughafen, gehe beim Flughafen herum, stehe bei diesem Veganista-Geschäft, bestelle mir einen Iced Matcha, wie es sich gehört, schaue nach links, schaue ins Kühlregal und sehe dort Saturos. Und habe ihm Jörg gleich geschrieben, haben wir gedacht, hey Jörg, voll cool, dass es eure Sachen da eigentlich auch gibt. Und dementsprechend werden wir uns der heutigen Folge ein bisschen diesem Thema widmen, wie man eigentlich in den stationären Handel reinkommt. Aber bevor wir dahin reinstarten, Jörg, wie geht's dir heute? Was tut das Leben?
Alles gut soweit, viel zu tun, viel los im Markt, viel los bei uns. Also wird nicht langweilig.
Ausgezeichnet. Dann starten wir rein. Wie schaffe ich es, wenn ich Jörgi Junior bin und Satura gerade aufbaue, mich selber bzw. meine Produkte in den stationären Handel reinzubekommen?
Das ist natürlich die erste Frage mal, will ich überhaupt in den stationären Handel oder nicht? Uns war damals ich kann es immer nur aus unserer Perspektive natürlich berichten, bei uns da damals die Devise, alles mitnehmen, was geht, alles testen, ausprobieren, Fehler machen. Und deswegen hatten wir uns eigentlich relativ früh entschieden, Omnichannel zu gehen sozusagen. Das heißt nicht nur online, sondern ich glaube ein Dreivierteljahr später oder so hatten wir das Thema stationärer Handel mit in Angriff genommen. Warum das Ganze? Wir waren am Anfang auch sehr skeptisch, haben gesagt, Kleberfokus, online. Aber was ich spannende war, durch das, dass wir im stationären Handel waren, hat das einen unglaublichen Push auch online gegeben, weil du einfach Vertrauen hast. Das heißt, wenn dich mal ein größerer Händler listet, in unserem Fall war es Aldi und hier in Österreich dann eben Hofer, wenn die dich national listen, dann bist du mal in 5000 Point of Sale. Das heißt, ich habe jetzt mal ausgerechnet, ich glaube knapp in 2 Tagen war, glaube ich, theoretisch die ganze Bevölkerung Deutschlands oder auch Österreichs beim Hofer oder beim Aldi. Das heißt, ich sehe einfach schon mal massiv viele Leute. Ich glaube, die Werbung, also es ist ja quasi Werbung for free. Das zu bezahlen, kostet mal eine Unsumme an Geld und wir verdienen dabei auch noch Geld. Das heißt, das war so die erste Überlegung. Wir machen es einfach, wir probieren es aus, schauen, was passiert. Und dann gehen natürlich die ganzen Verhandlungen los. Das heißt, dann geht es darum, schafft man das erstmal logistisch? Das ist so ein Thema, wo wir gleich noch drüber sprechen können. Mhm. Aber natürlich, wo man sich auch Gedanken macht, was unsere größte Angst war, weil es halt ein Discounter war, schaffen wir einen Preis irgendwie durchzusetzen, in Anführungszeichen, der natürlich jetzt ähnlich zu unserem Webshop ist. Mhm. Und das haben wir dann geschafft. Natürlich kann man in Deutschland wie auch Österreich keine Preisvorgaben machen. Wie man das Ganze steuert, ist natürlich rauszufinden, was für eine Marge erwarten die sich. Und dann entsprechend den Verkaufspreis an den Händler so anzupassen, dass circa dann der UVP rauskommt, den man selber gerne hätte. Weil ich ja natürlich nicht will, dass im Webshop unser Produkt irgendwie für 4 € verkauft wird und dann plötzlich im Discounter steht es dann irgendwie für 2 € drin. Kann man natürlich mal machen, kurzfristig, aktionsmäßig. Aber für uns am Anfang war wichtig, dass wir jetzt als Premium-Produkt weiterhin wahrgenommen werden und nicht irgendwie als Discounter-Produkt abgestempelt werden. Deswegen war für uns wichtig, den Preis mal irgendwie zu halten.
Ist das nicht schwierig, wenn man sich bewusst für einen Discounter entscheidet? Also, dass man da jetzt ein bisschen einen Markendisput hat, wenn ich sage, ich möchte Premium sein, bin aber beim Discounter gelistet?
Ja, kann man meinen, aber ich meine, mittlerweile gibt es ja Discounters ja, glaube ich, nicht mehr so im klassischen Sinne zu sehen, weil auch Premium-Produkte sind nicht die allerteuersten, aber es gibt auch ein Nutella, ein Ferrero und so weiter, die ein bisschen hochpreisiger sind, gibt es ja auch beim Discounter. Das heißt, das hat sich mittlerweile aufgeweicht. Aber natürlich, es gab diese PR, wenn wir dann irgendwie verglichen wurden mit einem Konkurrenzprodukt, stand dann schon auch immer das Discounter-Produkt. Es hat sich dann nach einem halben Jahr oder so wieder gelegt. Aber es war dann schon immer so ein bisschen der Nachsatz. Aber für uns war es einfach wichtig, präsent zu sein, im Markt zu sein, gesehen zu werden und dann auch entsprechend Umsatz zu generieren.
Du hast jetzt auch noch gesagt, Thema Preis, generell im B2B-Verkauf, wie kalkuliert man sowas am besten? Also so Milchbubi-Rechnung macht man, oder weniger Pi mal Daumen, Marge draufklatschen und gut ist, oder geht man da in längere Verhandlungen rein?
Wir, also generell, wir haben ein Preismodell entwickelt, je nachdem, wie wichtig für uns der Kanal ist. Das heißt, wir haben mal ganz oben den Preis, den wir im Webshop ansetzen. Mhm. Das ist quasi mal so der Preis, wo wir eigentlich verkaufen wollen. Mhm. Dann ganz unten ist natürlich unser absolut Minimumpreis, unter dem wir nicht verkaufen würden, weil wir sonst Verlust machen würden mit jeder Einheit, die wir verkaufen. Kann natürlich manchmal Sinn machen, drunter zu verkaufen, aber das ist im Endeffekt so die Spanne, in der wir uns bewegen. Dann haben wir für uns definiert, also ganz unten gibt es dann eben so strategische Retail, wie wir da positioniert sein wollen. Dann geht es dann halt immer weiter rauf, wenn es jetzt irgendwie so kleinere B2B-Händler sind, die jetzt irgendwie einen kleinen Online-Shop haben oder irgendwie kioskmäßig. Die haben natürlich dann einen höheren Preis, den wir denen verkaufen, damit die halt auch den Endpreis dann wieder anbieten und uns jetzt nicht langfristig unterbieten als im Webshop. Das heißt, so planen wir das, oder auch wenn wir jetzt sagen, es gibt Märkte, Exportmärkte, die für uns nicht relevant sind, dann können wir da auch halt relativ niedrig reingehen, weil der Partner dann immer noch die Kosten hat für die Logistik, das Ganze dort zu distribuieren. Aber für uns ist es halt spannend, weil wir auch natürlich mit einem Produkt, das eine geringe Marge hat, natürlich Umsatz generieren. Das heißt, wir produzieren dann immer mehr Einheiten. Das heißt, wir haben dann Skaleneffekte. Das heißt, lieber verkaufe ich dann vielleicht einen Markt, der für mich nicht wichtig ist, um einen Preis zu bilden, eine relativ große Menge mit minimalstem Marge, minimalstem Gewinn. Aber ich habe natürlich bei unseren Produzenten dann einfach einen höheren Durchlauf, weil wir ein Produkt haben, was auch irgendwann abläuft. Müssen wir natürlich auch schauen, dass wir genügend Drehung hinbekommen. Wir können das Produkt schneller weiterentwickeln. Also es hat dann schon auch Vorteile, teilweise Produkte in Nicht-Kernmärkten zu verkaufen, die jetzt vielleicht nicht so viel Marge abwerfen wie unsere Kernmärkte. Natürlich am Ende des Tages müssen wir irgendwo Geld verdienen. Mhm. Und das sind natürlich unsere Kernmärkte dann.
Wo seid ihr jetzt überall gelistet? Oder kann man das überhaupt noch an der Hand abzählen? Oder sind das schon mehrere?
Wir sind sehr stark vertreten in Tschechien. Da sind wir in DM, in allen DM-Filialen sind, glaube ich, knapp 100. Cool. Dann allen Billa-Filialen, ich glaube, es sind 150. Metro sind noch ein paar Filialen. So 200, 300 Filialen sind wir da in Tschechien vertreten. Österreich und Deutschland sind wir jetzt wieder im Aufbau. Das Ganze, da sind wir jetzt nur sehr, sehr selektiv, unter anderem im Flughafen Wien. Da sind wir in beiden Terminals vertreten. Ja, das sind so unsere Distributionskanäle momentan.
Ist ja tatsächlich beim Flughafen, wie ich drauf geschaut habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ein wirklich guter Punkt, weil es ist billiger als ein Meal und meistens hast du das ziemlich eilig. Und von dem her, gute Win-Win-Situation. Das Einzige in Österreich, was da zum Nachteil kommt, ist, glaube ich, der Pfand, oder? Also du zahlst den Pfand, aber du wirst ihn nie wiedersehen. Also für die auf die 25 Cent dann auch noch extra Wert legen. Die
ja, natürlich, irgendwann kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. nach Österreich, das heißt, dann kriegt man das Pfand wieder. Aber ja, das ist ein Thema, das ist ein leidiges Thema.
Eigene Folge.
Können wir uns lange in einer anderen Folge drüber unterhalten. Irgendwelche Regularien, die einem das Leben nicht leichter machen.
Zumindest als Produzent auf jeden Fall. Du hast gesagt, Tschechien ist sehr aktiv. Woher kommt da der nahe Draht, dass es in Österreich jetzt nicht Metro und Co. waren?
Wir hatten in Tschechien einen Wettbewerb oder haben den noch, der es nicht so super nett war zu seinem Distributor, und der war sehr, sehr erbost darüber und hat dann gesucht, was könnte er alternativ anbieten den Supermärkten. Also er ist sehr stark verdrahtet mit Billa und DM. Ja. Hat uns dann einfach kontaktiert und gefragt, ob wir die Listung haben wollen. Wir haben natürlich gesagt, ja, let's go. War natürlich für uns ein bisschen Aufwand, weil wir das Label auch in Tschechisch dann eben draufgeben mussten. Ja. Aber das hatten wir dann gelöst und das hatten wir jetzt auch schon seit 6 Jahren oder so, sind wir dort schon vertreten. Und also es ist einer der Top 4 Märkte für uns, Tschechien. Speziell was Retail angeht, das ist eigentlich Top 1 aktuell. Wahnsinn. Und das ist eigentlich der Hintergrund, weil wir einen guten Distributor haben, der extrem gute Beziehungen zu den Key-Playern dort im Markt hat. Und das ist eigentlich auch so eines der Erfolgsrezepte, die wir weiter ausrollen wollen in anderen Märkten. Distributor suchen, der extrem gute Kontakte hat, weil er schafft es dann auch leichter reinzukommen, beziehungsweise auch drin zu bleiben. Also reinzukommen ist immer eine Möglichkeit, ja. Aber drin zu bleiben ist eigentlich die größere Hürde.
Magst du vielleicht das Wort Distributor vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen genauer erklären? Weil viele können sich, glaube ich, unter der Begrifflichkeit nicht viel vorstellen und denken sich ja, ein Billa, ein Metro ist auch ein Distributor, was es ja in dem Fall nicht in der Form ist. Magst du da vielleicht ganz kurz drauf eingehen?
Genau, also man hat mehrere Möglichkeiten, in den Markt reinzugehen. Entweder ich kontaktiere den Retailer, in dem Fall Billa, direkt, verhandle mit denen direkt. Wird natürlich dann immer schwierig, also wenn es eine andere Sprache wird, weil ich die Beziehung nicht habe. Deswegen gibt es noch das zweite Modell, dass ich einen Distributor habe, der quasi die Beziehungen hat, auch die Logistik, die Supply Chain dahinter, und ich verkaufe es ihm und er verkauft es dann wieder weiter. Mhm. Das heißt, er schlägt dann eine Marge irgendwie 10-15% oder so drauf und verkauft es dann weiter. Das heißt, um den Preis geringer muss ich ihm natürlich das Produkt anbieten, dass er noch wettbewerbsfähig ist. Mhm. Dann gibt es noch ein weiteres Modell, dass ich eine Landesvertretung, also quasi wie ein Distributor, der aber auch dann quasi die Markenhoheit in dem Land sozusagen hat und auch Marketing macht für mich. Mhm. Das ist so ein Modell, das wir jetzt in Hongkong versuchen zu etablieren, dass jemand quasi die Brand Ownership übernimmt, wie ihm das Produkt verkaufen, und die das dann entsprechend vermarkten und auch distribuieren. Wohingegen in Tschechien ist es quasi rein ein Verhandlungs-Logistik-Partner, der das Produkt halt irgendwo reinbringt. Also reiner Vertrieb, Marketing liegt dann nach wie vor noch bei uns selber. Mhm. Das ist so quasi der Unterschied.
Okay, das heißt, Tschechien war so ein bisschen ein Mix aus Lucky Punch und Vertriebsstrategie.
Wie schaut das Lucky Punch gestartet? Aber man muss halt auch sagen, okay, wer macht's? Natürlich kann ich irgendwo das Angebot haben, aber es ist dann schon noch verdammt viel Arbeit, weil da dann die Verhandlung losgeht. Der signalisiert natürlich erstmal, hätte es gerne, aber muss trotzdem noch was tun und eigentlich relativ viel tun dafür, dass es so bleibt dann auch.
Ja. Wie schaut generell so eine B2B-Vertriebsstrategie bei euch aus? Gibt es sowas in der Art und Weise? Oder über was macht man sich da Gedanken?
Also, was ich eingangs schon anhand vom Preismodell gesagt habe, wir versuchen so natürlich schauen, dass wir mehr, einfach Volumen hinbekommen, eine Drehung bei den Produkten, dass wir einfach mehr Absatz haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite suchen wir uns solche Märkte raus, die vielleicht auch ein bisschen weiter sind, primär im asiatischen, arabischen Raum, wo wir einfach die Produkte dann absetzen können, wo jetzt nicht so super wichtig im Moment für uns sind, aber dass wir einfach da mal drin sind, gelistet. Wahrscheinlich mit einem Preis reingehen oder nicht wahrscheinlich, wo wir mit einem Preis reingehen, der jetzt nicht so langfristig nicht so super attraktiv für uns ist, aber einfach Volumen bringt. Das ist eine Strategie. Und die zweite ist jetzt dann halt in unseren Kernmärkten, das ist Deutschland, Österreich, dass wir das selber wieder rangehen und schauen, dass wir dort gelistet werden, das dann auch mit Marketing begleiten. Also das sind so zwei Strategien, auf der einen Seite, wo man Geld macht oder wo man Geld verdient als Unternehmen, und auf der anderen Seite, wo man einfach Volumen aufbaut, dass man eben bessere Einkaufskonditionen bekommt und Logistikkosten dann einfach auch gesenkt werden pro Stück dann wieder.
Ich fand den Use Case mit dem Flughafen eigentlich extrem cool. Ich habe es mir in dem Moment eigentlich so Frankfurt am Flughafen vorgestellt, wo alle extrem stressig von A nach B hüpfen, weil es alle in den nächsten Flieger in die, wie sagt man, also wenn man so einen Gabelflug hat, steigt man meistens in München oder in Frankfurt um. Ich glaube, das wäre so der quickest win, wenn da irgendwas wäre, wo man sich schnell in der Tour runterdrücken kann, im besten Fall gar nicht in der Kasse stehen muss. Und dann
es ist eigentlich auch preistechnisch sehr interessant, dass die Preiselastizität, also das heißt, was der Kunde bereit ist, für ein Produkt zu zahlen, ist halt extrem am Flughafen. Das heißt, da wird ja teilweise Wasser für 4, 5, 6, 7 oder ein Sandwich für $10, 10 Euro verkauft. Da spielt Preis nicht so eine große Rolle.
Bei Bahnhöfen ja ähnlich. Also ihr müsstet euch ja eigentlich am Hamburger Bahnhof zu OMR hinstellen und Drinks verteilen.
wäre eine coole Maßnahme. Geht leider nicht immer ganz so einfach. Aber das sind auch so Sachen, wie man halt eben Sampling dann machen kann. damit die Kunden mal das Produkt probieren.
So cool.
Vielleicht ein Thema noch zum Thema, weil wir es angesprochen haben, Discounter und Preise, weil es ja immer heißt, der Discounter wird dich massiv drücken und so weiter. Also meine Erfahrung war, es waren die angenehmsten Partner im Discounter. Cool. Sie haben zwar, habe ich im Nachhinein rausgefunden, eine Checkliste, wo sie ankreuzen müssen, habe ich den Preis gedrückt oder wird wahrscheinlich besser formuliert sein, habe ich einen besseren Preis erreicht. Ich hatte mich nicht gewundert, weil wir Telefonate hatten, wo irgendwie nichts vorwärts, nichts rückwärts ging und es dann irgendwie nur noch um den Preis ging und ich in meiner jugendlichen Leichtsinn habe irgendwie gesagt, ja nö, das ist der Preis, friss oder stirb, so nach dem Motto. aber später natürlich wäre ich schon runtergegangen und bin dann auch 2 Cent runtergegangen und dachte ich mir so, warum verhandelt er jetzt fast 2 Wochen wegen 2 Cent? Das ist doch einfach völlig irrelevant eigentlich. Später habe ich dann rausgefunden, das ist eines derer Must-Do, bevor die ein Produkt listen dürfen, muss einmal der Preis verhandelt werden. Egal wie viel, offensichtlich. Aber es war so ein interessantes Learning. Muss man natürlich auch dann vorher immer rein kalkulieren ein Stück weit. In dem Fall war es jetzt nicht so dramatisch, aber das kommt halt dann immer wieder, dass dann mal irgendwie Preise verhandelt werden müssen. Das heißt, das muss man zu Beginn immer wieder dann mit einkalkulieren. Aber Verhandlungen sind jetzt auch nichts, in unserem Fall war es jetzt auch nichts, wo es um den wirklich allerletzten Cent ging. Die sind dann natürlich auch immer, muss auch bedenken, warum macht so ein Discounter sowas? Weil sie auch eine Kundengruppe ansprechen wollen, die vielleicht nicht einkauft, aber weil es das Produkt dort gibt, in den Laden geht. Also es ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Natürlich hat die Nachfrage nach Startup-Produkten gefühlt ein bisschen abgenommen im LEH. Das war vor 6, 7 Jahren, war das dann deutlich, da wurde gefühlt alles gelistet, was irgendwie essbar war.
Stimmt.
Hat ein bisschen abgenommen. Jetzt schaut man natürlich, dass es nachhaltig oder gute Produkte dann, oder früher waren die Produkte auch gut, aber es wechselt jetzt nicht mehr so ständig, meiner Ansicht nach. Aber wie gesagt, es war ein Geben und Nehmen in dem Sinne.
Sehr cool. Das heißt, Conclusio, B2B kann man schon machen.
Ja, man muss bedenken, es gibt Ressourcen oder es bindet Ressourcen. Es wirft Probleme aus, die man vorher nicht mehr hatte, die man vorher noch nicht hatte. Also ein großes Problem war bei uns, wir mussten innerhalb von 2 Tagen 4.500 Displays ausliefern. Also es sind so Displays und Kartonaufsteller, wo dann eben unser Produkt draufsteht. Der wird dann immer so direkt an den Markt geliefert. Wir haben alles geplant, 2 parallele Linien zusammen mit dem Verpacker, die das eigentlich hauptberuflich machen und sehr professionell waren. Aber rat mal, an was es fast gescheitert wäre.
Am Aufstellen?
Nein, am Verladetor. Die hatten aufgrund von ich weiß nicht mehr was genau war, Wartungsarbeiten oder irgendwas, konnten wir nur an 2 Toren LKWs beladen. Und der LKW kommt aber nur in bestimmten Zeitfenster und er will auch keine 3 Stunden warten. Das heißt, wir hatten alle Displays gepackt, alle 4.500, aber wir haben rein rechnerisch, wäre es sich nicht ausgegangen, dass wir durch diese 2 Schleusen diese LKWs in der vorgegebenen Zeit beladen. Wir haben alles durchgeplant, alles doppelt und dreifach abgesichert, aber dann so banale Dinge, dann irgendwie nicht gedacht, dass das Bottleneck sein kann. Das ist jetzt auch so ein Lesson learned.
Wirklich, wie wurde das gelöst? Also wie ist die Geschichte weitergegangen? Oder fahren wir das in der nächsten Folge?
Die Auflösung ist jetzt nicht so spannend in dem Sinne, aber was wir dann halt gemacht haben, wir hatten dann mit dem LKW-Unternehmen dann vereinbart, dass sie dann 2 Stunden früher kommen und 2 Stunden später noch laden, was außerhalb ihrer Vorgabe ist vom Discounter. Das hat sich dann noch gelöst. Ich glaube, wir hatten dann noch mal, ich glaube, das hatte das Problem dann schon gelöst und ist dann schneller verladen worden als ursprünglich angenommen. Beziehungsweise man hat dann auch irgendwie einen Hubwagen gehabt, der dann 2 Paletten auf einmal nehmen kann, nicht nur eine. Das heißt, es ging dann auch schneller mit dem Verladen. Also waren so kleine Optimierungen, aber es war so, wo man dann erstmal geschwitzt hat, als sie einem gesagt haben, sie haben nur 2 Tore zur Verfügung. Da dachte ich, okay, jetzt haben alles durchdacht, außer das. Aber ja, ist ein Lesson learned und jetzt kann einen nicht mehr so viel schocken, was das angeht.
So cool. Ja, lieber Jörg, danke wieder mal für die Einblicke. Das war's schon wieder für die heutige Folge. Gute, knackige 20 Minuten. Für die, die Jörg seine Produkte nicht kennen, wir klatschen das immer wieder in die Shownotes. Gerne mal was bestellen, vorbeischauen, austrinken und wieder bestellen. In diesem Sinne, alles Liebe, danke wieder fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne wieder liken, teilen und in allen WhatsApp-Gruppen, die irgendwie ein stressiges Leben haben, gerne mitteilen. Das sind natürlich die richtigen Personen, die, glaube ich, an deinen Produkten die größte Freude haben. In diesem Sinne, Jörg, darf ich mich bei dir wieder bedanken? Du hast das Schlusswort. Von meiner Seite alles Liebe und bye-bye.
Danke dir. Spannende Fragen und freue mich auf weitere Folgen.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.